Also, Thema, immer noch, Gnade. Gottes Gnade ist genug. Wenn ein Christ weiß und glaubt, dass Gottes Gnade da ist, durch Jesus Christus uns geworden ist, dann wird diese zweifelnde Frage, ob Gott jetzt das Gebet erhört und ob er dies und das für mich tun will, immer unbedeutender. Weil dann ist eigentlich schon fast klar, dass das Gebet jetzt gehört und erhört wird, wenn es nicht ein totaler Blödsinn ist, weil ja Gnade da ist und weil Gnade ja nicht Verdienst ist. Also das ist wichtig für uns unbedingt zu wissen, Gott ist gnädig und seine Gnade ist für uns durch Jesus Christus da, sie ist uns geworden. Und da braucht die Christenheit eine tiefe Offenbarung über diese Sache. Aber das gibt für den Glauben einen richtigen Kick, ein Sprungbrett, da wird der Glaube groß, weil der Zweifel, ja, ob jetzt Gott überhaupt will, sich dann auflöst. Darum arbeiten wir zu dem Thema Gottes Gnade noch einmal ein Stück weiter. Gottes Gnade ist die Lösung für deine Probleme und Schwierigkeiten. Das muss uns bewusst sein. Weil in diesem irdischen Leben gibt es halt einfach Schwierigkeiten. Aber wenn wir wissen, dass Gnade da ist und wenn wir die Gnade annehmen, freisetzen und auf die bauen, dann setzt die Gnade ihre Fähigkeit frei und die Schwierigkeiten und die Probleme lösen sich auf, weil Gott durch seine Gnade anfängt zu wirken oder dir eben das Wort gibt, was du zu tun hast oder zu lassen hast oder wo es lang geht. Und da ist einfach Gottes Gnade mit Kraft verbunden, das A und O. Weil wir, die Glaubenden, sind unter der Gnade. Ja, die ist praktisch um uns herum, sie ist über uns, sie ist in uns, sie ist einfach da und das Gesetz ist weg. Das Anklagende ist einfach weg. Gott hat uns Gnade geschenkt durch Jesus Christus. Es sagt uns Römer 6, 14 und 15. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Was nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz sind, sondern unter Gnade sind? Das sei ferne, sagt der Paulus. Also, die Sünde, die bösen Dinge werden uns nicht beherrschen. Die Sünde wird uns nicht zwingen, etwas zu tun, was dem Herrn widerspricht, weil wir nicht mehr unter dem Gesetz sind und das Gesetz kann der Sünde nicht mehr ihre Kraft verleihen. Wir sind unter Gnade, wir sind gerechtfertigt, das ist die Basis. Und deshalb ist es auch nicht ein Freibrief, um zu sündigen, wie das manche meinen, ja, wenn man Gnade so hoch hält und Gerechtigkeit aus Glauben, dann haben manche die Meinung, ja, dann haben alle einen Freibrief und können tun und lassen, was sie wollen. Aber das Paulus sagt hier, das sei ferne. Also nein, das ist nicht die Sache, wie er meint, so gut bayerisch. Dann wäre es nämlich eine billige Gnade. Dann hätten die recht, die sagen, das ist eine billige Gnade, wenn man dann einfach frisch von der Leber weg lossündigen könnte. Also die Gnade Gottes ist kein Freibrief für die Sünde. Und Gott wird auch nicht jeden Mist, jede Dummheit, jede Bosheit, jede Sünde einfach so durchgehen lassen, weil er so gnädig ist. Nein, das tut er nicht. Das müssen wir sehen. Aber er ist nicht der, der immer gleich mit einem Gesetzeshammer draufschlägt, wie es bei den Juden war. Der hat gesündigt, den müssen wir steinigen. Sondern Gott ist im Neuen Bund so, dass er die Herzensgesinnungen nach und nach in seiner großen Geduld verändert. Ja, und auch wenn es eine Zeit dauert, Gottes Gnade ist langmütig, ja, aber er arbeitet an uns, er verändert uns, damit wir vom Herzen her einfach nicht mehr das Böse wollen, das Schlechte wollen, sondern das Gute, das, was Liebe ist, weil das ist unser Gebot. Zu lieben ist das Gebot, das wir haben. Und manchmal stemmen sich die Kinder Gottes ein bisschen dagegen, gegen dieses Verändern, das Gott ansetzt in ihren Herzen. Aber Gott ist mächtig und fähig, sich durchzusetzen. Gut, in manchen Fällen kann es sein, dass er mal erzieherische Maßnahme einleiten muss. Das kann passieren, aber es ist nicht erste Wahl. Also wie Menschen manchmal, wenn der Sohnemann nicht funktioniert, dann kriegt er gleich einmal eine gewischt. Ja, oder die Tochter kriegt Hausarrest oder sonst irgendwas. Nein, Gott arbeitet auf einer anderen Ebene. Ebene des Geistes, Ebene der Gnade und der Liebe, ja, und der Geduld. Das müssen wir sehen. Er ist einfach unser liebender Vater. Jetzt komme ich auf einen Vers, das ist 2. Korinther 12, 7. Der wird gerne verdreht und falsch verstanden. Und das kann passieren, wenn man den so oberflächlich betrachtet und nicht im Kontext mit dem ganzen anderen Evangelium ansieht, dann kann man das so sehen, aber man kann sich da wirklich schön auf ein Gleis bewegen, das ungut ist. So, jetzt lese ich mal diesen Vers, es hat mehr Verse, 7 bis 9. Wegen der außerordentlichen Offenbarungen, schreibt der Paulus, darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. So, diese Aussage des Paulus ist schon sehr oft Diskussionsgegenstand gewesen in christlichen Kreisen. Manche meinen eben so, Gott hat ihm einen Dorn oder einen Pfahl ins Fleisch gegeben, zum Beispiel eine Krankheit oder ähnliches, irgendein Leiden, man hat es geheißen, der ist blind gewesen eine Zeit lang oder irgend sowas. Also Gott hat ihm das gegeben, damit er nicht stolz wird, dass er sich nicht überhebt. Ja, oberflächlich könnte man das vielleicht so herauslesen. Aber wenn man dann wieder den Kontext anschaut, wie unser Gott ist, dann muss ich sagen, so ist unser Gott nicht. Und Paulus sagt es ja ganz klar, ein Engel Satans, der ihn mit Fäusten schlägt, also ein Dämon, der ist das Problem. Nicht Gott schickt einen Dämon, Gott braucht den Satan nicht als seinen Gehilfen, oder? Und Gott als liebender Vater schickt nicht einen Engel Satans, um seinen besten Mann zu drangsalieren, oder? Das ist ja schon ein bisschen paradox. Das ist eigentlich sehr weit hergeholt. Weil unser Gott ist ein guter Vater und das ist er auch für den Paulus. Sicher hat er ihm gesagt, Paulus, du wirst Schwierigkeiten haben. Ja, aber nicht, weil Gott ihm Schwierigkeiten bereitet hat, sondern weil der Satan ihm massiv Widerstand geleistet hat. Und das ist die Wahrheit, die in diesem Vers drinsteckt. Darum schreibt er ja, dass ein Engel Satans ihn mit Fäusten schlägt und nicht Gott schlägt mich, damit ich nicht stolz werde oder nicht überheblich werde. Und dann sagt der Paulus, deswegen hat er schon dreimal gebetet. Und es kommt so rüber, dass Gott scheinbar sein Gebet nicht erhört hat und diesen Engel Satans nicht von ihm weggenommen hat. Also wäre es doch Gottes Wille, oder? Könnte man fast so hineininterpretieren. Aber es stimmt auch wieder nicht. Gott hat auf sein Gebet geantwortet und Gott hat ihm die Lösung mitgeteilt. Und er sagt zum Paulus, Paulus, in deiner eigenen Kraft bist du zu schwach, um diesen Dämon zu beseitigen. Ja, Paulus, muss man immer wissen, war sehr gesetzlich geprägt früher von seinem Pharisäertum her. Und er musste auch lernen zum Thema Gnade. Und darum sagt der Herr, meine Gnade genügt dir, aber nicht so, Gnade genügt schon, mehr kriegst du nicht so ungefähr. Ja, das ist ja ganz eine kleine Gnade. Nein, er sagt, die Gnade genügt dir für das Problem, zum Sieg, zum Lösen. Und sagt der Herr zum Paulus, kämpf nicht in deiner eigenen Kraft, sondern lass meine Gnade für dich in dieser Sache wirksam werden. Ja, nicht meinen, bloß weil du so und so oft betest, muss Gott irgendwann dann einmal gnädigerweise sich vom Stuhl erheben und was unternehmen, sondern er musste lernen, hey, die Gnade ist ja da und ich kann sie in Anspruch nehmen, ich kann sie für mich wirken lassen, ich muss Gott nicht erst überreden, mir Gnade zu schenken. Gott hat gesagt, meine Gnade genügt für die Sache, sonst brauchst du nichts, die Gnade ist da, sie reicht aus, die Gnade hat Gottes Kraft in sich und das ist eine feine Sache und das gilt für uns alle. Für uns alle, die wir das Fenster der Gnade aufmachen und sehen können, Offenbarung haben, wie Gott ist, wie gnädiger das er ist und dass Gnade durch Jesus Christus uns geworden ist, dann wird die Gnade für uns zum Wirken kommen. Ja, aber verwechsle nicht, und das ist eben das Problem mit diesem Wort Gnade, Verwechsle das nicht mit so einer inhaltslosen, kraftlosen, gerade noch Gnade. Ja, gerade noch, dass du gerettet bist, aber mehr gibt's nicht, so ungefähr. Das ist nicht die Gnade Gottes, die in der Bibel zu finden ist. So hat sich Jesus nicht präsentiert. Und wie Jesus sich präsentiert hat, so hat er den Vater geoffenbart, den lieben Gott offenbar gemacht. Und wir wissen doch, er ändert sich nicht. Er ist immer noch derselbe. Und er hat die Gnade nicht wieder auf ein Minimum zurückgeschraubt, als er in den Himmel aufgefahren ist. Sie ist immer noch genau so da, wie Jesus sie offenbart hat. Seht ihr das an, wie er mit seinen Leuten, mit den Israeliten und auch mit den in Samaria, wie sie mit dem umgegangen sind. Ja, Gnade findet die Menschen, um ihnen zu helfen. Gottes Gnade genügt. Das ist immer die Lösung fürs Problem. Ja, da kommt Gottes Kraft einfach zur Vollendung. Sie kommt zum Wirken, wenn die Christenheit merkt, wie groß seine Gnade wirklich ist und dass sie vor allen Dingen da ist. Zu nehmen, zu empfangen, wirken zu lassen, das ist einfach das Geheimnis der Sache. Ja, der Paulus schreibt auch weiter, er hatte große Offenbarungen, er hatte tiefe Einsichten über das Evangelium der Gnade. Und der Geist Gottes hat sich in dieser Gnade offenbart, in mächtigen Zeichen und Wundern. In allgemein wird es als Geistesgaben betitelt, aber da steckt noch ein wenig mehr drin. Weil in der Bibel wird es nicht Geistesgaben genannt, sondern ja, Wirkungen des Geistes wird schon genannt, aber da steht Gnadengaben. Kommen wir jetzt dann erst auf die Verse. Und dieser Paulus war wirklich sehr erfolgreich und schrieb einen Großteil des Neuen Testaments, hat viele Gemeinden gegründet, hat, wie gesagt, Zeichen und Wunder gehabt, hat die ganzen Kranken auf der Insel Zypern ja, geheilt, den Häuptling dort und die ganzen Leute und ja, einfach viele mächtige Dinge hat Gott durch den Paulus getan. Selbst die Schweißtücher und die Schürze, die er anhatte, haben die Leute geheilt. Das sind schon große Dinge. Und das war der Grund, warum der Engel Satan ihm massiven Widerstand geleistet hat. Ja, der soll nicht noch erfolgreicher sein in seinem Wirken. Also es geht hier nicht um Überheblichkeit, wie sie übersetzt worden ist, damit ich mich nicht überhebe, sondern damit er nicht noch größeren Erfolg hätte in seinem Dienst als Apostel. Das ist eigentlich gemeint. Das ist ein bisschen ein Übersetzungsproblem in diesen Versen. Und darum wird es gerne falsch verstanden, falsch ausgelegt und den Christen ein Stolperstein gelegt. Ja, wir müssen ja so ungefähr, damit wir nicht stolz werden, damit wir uns nicht überheben und so weiter. Weil der Paulus doch auch, aber wenn du das Leben des Paulus ein bisschen studierst, dann wirst du erkennen, dass er eigentlich ein sehr demütiger Mann war. Ich weiß nicht, ob es noch einen demütigeren gegeben hat zu der Zeit. Ja gut, vorher, als er Pharisäer war und nicht der Apostel, war er wahrscheinlich auch so ein stolzer Gockel, wie die ganzen Pharisäer waren. Und als er die Christen verfolgt hat und ihm Jesus dann begegnet ist und hat ihn dann ja, zu Boden geschleudert, als dieses Licht von Jesus ihn umstrahlte. Er hat wahrscheinlich keinen Grund gehabt zum Stolz sein, hat er einmal geschrieben, er ist der Letzte von den Aposteln. Das zeugt von dem, dass er einfach ein demütiger Mann war. Und warum sollte Gott diesen demütigen Mann einen Engel Satans senden, um ihn demütig zu machen oder dass er nicht überheblich wird? Also das ist schon sehr weit hergeholt. Gut, Gott ist gnädig und Gnade ist die Lösung. Ja, und wenn man mal sagt, wenn jemand von Gott beschenkt wird, obwohl er es nicht verdient hätte, das ist doch große Gnade, oder? Und eigentlich ist so, keiner von uns hat sich Gnade verdient. Keiner, weil sonst wäre es ja erstens nicht mehr Gnade und zweitens war keiner so super und so perfekt, dass er sich da irgendwie eine Scheibe abschneiden könnte. Das, was der Herr uns gibt, ist einfach reine Gnade. Und es ist riesengroße Gnade. Und da kann man vielleicht an dieser Aussage, du hast es nicht verdient, aber Gott hat dich trotzdem beschenkt mit keine Ahnung was, dann ist das ein Bild für große Gnade. Und darum wollen wir die Bibel weiter studieren und bei der Gnade bleiben. Das heißt, wir wollen zunehmen in dieser Gnade. Und der Herr gibt dem Wort seiner Gnade Zeugnis, einen Beweis, ein Wunder, eine Heilung oder sonst was, einen Segen, damit einfach gesehen wird, das ist die Wahrheit. Er ist so gnädig, er ist so barmherzig, er hat es für uns am Kreuz getan. Das Evangelium ist heute noch genauso wunderbar wie eben damals vor 2000 Jahren. Das ist nie abgeschwächt worden. Ja, verdreht haben es viele, das stimmt, aber das reine, klare, saubere Evangelium ist immer noch genauso super wie damals. Das Wort seiner Gnade ist immer noch das Gleiche. Und darum, ja, beißen wir uns da fast ein bisschen fest, oder? Weil ich möchte, dass wir alle zusammen noch viel tiefer Offenbarung über diese Gnade bekommen. Und dann setzt nämlich das ein, dass Gott diesem Wort seiner Gnade an uns und durch uns Zeugnis gibt mit Heilungen, mit Zeichen und Wundern und Segnungen und einfach mit übernatürlichen Dingen. Und da wird es erst wieder richtig heiß und spannend, oder? Da, wo die Gnade vorherrschend ist, da breitet sich nämlich die Salbung des Heiligen Geistes aus. Ja, der Heilige Geist ist nicht da gegenwärtig, wo die Härte des Gesetzes ist oder wo ein falsches Evangelium gepredigt wird, wo Religion gepredigt wird, wo Mischmasch gesagt wird. Da fühlt sich der Heilige Geist nicht wohl. Da geht er zurück, wenn die Leute nicht auf ihn hören wollen. Ja, aber wenn das wahre Evangelium der Gnade gepredigt wird und vorherrschend ist in den Herzen der Christen, dann kommt der Heilige Geist, dann fühlt er sich wohl und dann ist da die Gnade ja, inmitten der Menschen und der Satan kann da nichts mehr tun. Da ist der außen vor. Ja, auch der Engel Satans hat nicht mehr die Möglichkeit, irgendwelche Christen, egal wer es ist, mit Fäusten zu schlagen. Weil die Gnade da ist. Wenn die Gnade den Raum einnimmt, dann hat der Satan einfach keinen Zugriff und Zugang mehr. Und das werden wir in Zukunft immer noch mehr erkennen und sehen. Die Gnade Gottes, wenn sie sich freisetzt, dann haben wir Vorteile davon. Dann schafft die Vorteile. Und da kommen wir jetzt zu diesen Geistesgaben, wo ich vorher schon angerissen habe, die in der Bibel Gnadengaben genannt werden. Und das heißt, Gaben, Geschenke, die uns aus reiner Gnade gegeben werden. So könnte man dieses Wort Gnadengaben ein bisschen deutlicher ausdrücken. Gottes Gnadengaben, ohne einen Verdienst, geschenkt. Ja, das müssen wir wissen. Das sind übernatürliche Wirkungen des Heiligen Geistes aus reiner Gnade und reiner Liebe. Ja, du kannst nicht irgendwo dir arbeiten, erzwingen oder aus dem Ärmel schütteln, weil der Heilige Geist es austeilt, wie er es will. Schlimm ist bloß das, wenn er nichts austeilt, dann ist was falsch. Der Paulus sagt, dass wir über diese Gnadengaben Bescheid wissen sollen. 1. Korinther 12, 1 fängt er hier mal an. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Also wir Christen sollen über diese geistlichen Gaben Bescheid wissen, was es gibt und wie die wirken und, ja, und wie das Ganze zusammenhängt. Es ist für uns schon sehr wichtig, weil im Vers 7 sagt uns der Paulus, die sind uns zum Nutzen gegeben. Vers 7 lautet, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Das ist ein Nutzen, wenn es kalt wird. Das ist ein Nutzen, wenn der Herr dir irgendwo eine Tür aufmacht für einen Segen, wenn irgendwas Übernatürliches für dich passiert, dann ist es zum Nutzen. Oder wenn durch dich für jemand anderen was passiert, Heilung, ein Wunder, ein Zeichen, eine Segnung, dann ist, darum ist es uns gegeben, nicht zum Schaden. Die Geistesgaben sind nicht da, damit wir gedemütigt werden, damit wir uns nicht überheben, sondern die sind für uns da, dass wir ja, den Segen empfangen, dass es uns gut geht inmitten dieser verrückten Welt, oder? Und das ist der Heilige Geist, der das wirkt. Und wenn der Heilige Geist zu dir spricht, durch so eine Gabe, dann spricht er deutlich. Ja, dann ist es manchmal fast so, als würde er neben dir stehen oder hinter dir stehen. Ich habe mir mal direkt umgedreht, war aber keiner da. Ja, das ist nicht bloß so, ja, ich habe den Eindruck hier und her. Das ist wieder eine andere Sache. durch einen Eindruck, durch ein inneres Zeugnis führt der Heilige Geist sehr gerne. Aber bei einer Gabe, da ist da mehr Autorität dahinter und es ist einfach viel deutlicher. Vor allem jetzt hier bei diesen Gaben, weil die Bibel dann sagt hier dann im Vers 8, das Wort der Weisheit oder das Wort der Erkenntnis. Und es ist wichtig, dass man das immer wieder mal hat. Gerade in Situationen, wo dein Leben gelenkt wird, geführt wird, geprägt wird oder so. Ich kann mich erinnern, früher, das ist ja schon sehr lange her, wie der Heilige Geist zu mir sehr deutlich gesagt hat, jetzt tritt von der katholischen Kirche aus. Das war deutlich. Ich habe gebetet, Herr, was ist jetzt dran, wo geht's weiter? Und zack, tritt von der Kirche aus. Und ich habe das einfach getan. Hinterher war natürlich Tohuwabohu in der Familie erst einmal, weil wie kann man denn sowas machen? Der Erste in so einem Kuhdorf, das ist ja schlimm, heutzutage kräht kein Hahn mehr danach, wenn jemand von der Kirche austritt. Aber damals, das war 1989, war das schon ja, mittlere Katastrophe. Der Heilige Geist hat auch durch sein Wort zu mir gesprochen, beginn einen Hauskreis, mach selber einen Hauskreis auf. Weil in dem katholisch-charismatischen Hauskreis, wo ich war, da durfte der Heilige Geist irgendwo nicht rein. Ich habe die Sprachengabe empfangen, in Zungen zu reden und die anderen nicht, weil die meinen ja sowieso, sie haben einen Heiligen Geist, weil sie auch Firmen sind. Dabei ist das eine ganz andere Sache. Und da hat der Heilige Geist zu mir gesprochen, da darf ich nicht rein, fang selber einen Hauskreis an. Gesagt, getan und den Hauskreis gibt es heute noch. Da haben sich schon viele bekehrt, viele sind auch wieder weggegangen oder sind in anderen Gemeinden untergekommen. Ich so, ach, okay, was war noch? Der Heilige Geist hat mir damals gesagt, bau jetzt deine Wohnung aus. Da, wo ich jetzt wohne mit meiner Familie, das war damals Rohbau. Und der Heilige Geist hat mir gesagt, bau die Wohnung aus. Gesagt, getan. Das ging wie am Schnürchen dann. Die Handwerker hatten Zeit und die 0, nix war das erledigt. Der Heilige Geist hat zu mir damals gesprochen, dass die Margot meine Frau wird. Ja, sehr, sehr klar und deutlich. Das sind auch wichtige Entscheidungen, ja, dass man da nicht einen Fehler macht. Da ist es wichtig, dass der Heilige Geist uns da deutlich ja, anspricht in der Sache. Da hat er zu mir gesprochen, na, die nicht, das ist nicht die Richtige. Wenn es um eine andere gegangen wäre. Ja, ich wäre in den Graben gegangen. Aber da ist ja, das Glaubensleben erst wieder interessant und spannend, wenn solche Dinge passieren. Ja, in der Himmelswelt und dann auch rundherum fliegen dann auch manchmal die Fetzen, weil alles Mögliche sich dagegen stellt, das wissen wir auch. Aber meistens wirkt da noch so eine Gabe des Glaubens mit, dass man einfach nicht zurückgeht, dass man einfach das durchzieht, was der Herr gesagt hat. Und das ist die nächste Gabe, die er hier spricht. Die nächste Gnadengabe im Vers 9. Glauben durch den Geist. Ja, das ist ein Glaube, der vom Geist selber in dir gewirkt wird, wo du nicht selber, ja, ich muss aber jetzt das glauben, ja, wo einfach von innen heraus eine Glaubenssicherheit da ist und dann ziehst du das durch, egal wie der Wind geht, weil der Herr mit dir ist. Und weiter in diesem Vers 9 sagt er auch von Gnadengaben der Heilungen. Das ist eine ganz wichtige, interessante Gabe. Und merke, es ist in der Mehrzahl geschrieben, Gnadengaben der Heilungen. Eben, weil es eben verschiedene Krankheiten gibt und verschiedene Methoden auch gibt, um zu heilen. Das sieht man ja bei Jesus, er hat es auch nicht immer gleich gemacht. Und das ist auch wichtig, dass wir da Bescheid wissen über diese Gnadengaben. Und wisse, es hat immer mit Gnade zu tun. Und es ist nicht die Gnade, na, wenn wir Glück haben, ist einmal eine und wir müssen da lernen, umzudenken. Dass Gnade da ist, dann geht es auch leichter mit den Gnadengaben. Kann mich erinnern, bei mir ist einmal in einem Chapter bei den Christen im Beruf für meine Beine, die ungleich lang waren, gebetet worden. Und dann war das ein ganz komisches Gefühl, vielleicht eine Sekunde lang im rechten Oberschenkel, wie wenn der Knochen kurzfristig wie Kaugummi gewesen wäre. Und dann haben die Füße gleich lang gewesen. Und das ist, damals war das ein wenig so ein Hype, mit diesen Beinen auswachsen lassen. Aber das geht. Oder was haben wir noch gehabt? Die Ottilie mit ihrem Fuß, das von Jugend an dauernd Schwierigkeiten mit dem Fuß gehabt hat, weil sie ihn damals beim Skifahren gebrochen hat. Und ich habe die Hand aufgelegt, ich wusste nicht einmal, ob das der Fuß Schwierigkeiten macht. Und sie sagte hinterher, das ist wie ein Strom, wie der Blitz, ist es durch den Fuß gegangen, rauf und runter. Und was ist denn jetzt los? Ich war damals ganz neu im Hauskreis. Und ab dem Tag an hat der Fuß keine Schwierigkeiten mehr gemacht. Der war geheilt. So ist es. Ich kann mich da gerade noch erinnern an eine Gabe der Heilung, die geschehen ist. Da ist ein Glaubensbruder mit seiner Frau zu uns gekommen. Ist so fast über die Treppe hochgekrabbelt, weil sie solche Schmerzen in der Wirbelsäule hatte, weil da irgendwie so Überbein oder was rausgewachsen ist. Und dann haben wir da gebetet. Und dann ist sie ganz normal nach Hause gegangen. Nie wieder was gefeit. Es war in Ordnung. Das war die Gnadengabe des Heiligen Geistes, die da wirksam war. Jetzt geht's weiter im Vers 10. Wunderwirkungen. Dann noch Weissagungen. Unterscheidungen der Geister, verschiedene Arten von Sprachen und Auslegung der Sprachen. Das sind auch noch diese Gnadengaben, die hier aufgezählt werden. Sprachenrede mit Auslegung ist auch so ein Thema, das ja, der Weissagung gleichkommt, schon sehr wichtig ist, aber kaum praktiziert wird, weil die Leute nicht gelehrt sind darüber. Und ich hatte da schon den Vorteil durch die Heggen-Bücher, darüber auch gelehrt gewesen zu sein. Und wir hatten damals einmal so eine größere Konferenz in Deckendorf, ich weiß nicht mehr, was die prophetische Konferenz. Da hatte ich dann eine Sprachenrede der ganzen Menschenmasse, ein paar hundert Leute, und ein Ältester hat dann die Auslegung dazu gehabt. Das ja, ist schon interessant gewesen auch damals. Und von der Unterscheidung der Geister, das ist auch so eine Gabe, da man erstens einmal immer weiß oder erkennt und merkt, in einer Sache steckt jetzt da der Geist Gottes dahinter oder ist ein anderer Geist am Werk, der uns nur schaden will. Oder auch Einsicht in den geistlichen Bereich, wenn man jetzt betet für eine Sache oder für unser Land. Da habe ich manchmal das so, unser Land ist einfach ja, dürr und verdorrtes Land. Und nicht wie manche sagen, ja, steht ja in der Bibel, die Ernte ist reif, die Felder sind weiß zur Ernte. Das war damals das, was Jesus ihnen gesagt hat. Das heißt aber nicht, dass das immer so ist. Man muss einfach sehen, wenn man für was betet, was ist da in der geistlichen Welt eigentlich los, damit man dann auch richtig betet. Oder welcher böse Geist ist da drüber, der das alles blockiert, dass man dann auch ganz gezielt das freisetzen kann, weil unterm Strich haben wir ja wir die Vollmacht und nicht der Feind. Ja, das sind diese Dinge, die uns die Gnade Gottes alles schenkt. Jetzt geht es hier weiter. Das alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Es ist wichtig zu wissen, der Heilige Geist ist es, der das wirkt, diese ganzen Gaben, diese Gnadengaben, ich muss die Gnade dazu sagen. Und er teilt jedem aus, wie er will. Ja, er entscheidet es, aber er sucht solche Leute, die willig sind, auf diese Ebene zu kommen, die willig sind, mit ihm da zusammenzuarbeiten, die sich die Zeit dafür nehmen, mit ihm zusammenzuarbeiten, dann teilt er gerne aus. Er ist ja nicht knauserig und geizig, der Heilige Geist möchte ja gerne und viel tun durch die Christenheit. Aber die Christenheit sitzt da und denkt sich, naja, wenn der Herr will, dann wird er vielleicht einmal was tun. Und ja, wenn er nicht will, ach gut, da kann ich auch nichts machen. Das ist so, ja, da bist du an dem Lügner richtig dicke auf den Leim gegangen. Wir sind geistlich wiedergeboren, wir sind geistlich lebendig, wir haben geistliche Augen bekommen und die muss man mal wieder aufmachen, um die geistlichen Dinge zu sehen. Und dann sagt der Paulus hier noch weiter im Vers 31, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Ja, ob größeren oder um alle, möchte ich jetzt einmal dahingestellt werden, wichtig ist, dass wir darum eifern, dass wir willig werden und dass wir erkennen, der Herr will ja durch die Gnadengaben wirksam werden, durch uns und für uns. Und das, ja, das könnte eigentlich ein bisschen an Eifer gebrauchen, oder? Aber da ist die Grundlage wieder, wisse, Gnade ist da. Also wenn der Christ nicht weiß, dass die Gnade da ist, da wird es mit dem Eifern nichts. Da wird vielleicht einmal gebetet, Herr, wir bräuchten deine Gnadengaben, aber das ist kein Eifern. Ein Eifern ist, sich da Zeit nehmen, in den Bereich des Geistes hineinzugehen, zu schauen mit dem geistlichen Auge, was will der Herr jetzt tun. Und wenn du da reingehst, wenn du da anfängst, dann wird es lebendig und dann wird es ein Zusammenarbeiten, der Heilige Geist und du, Jesus und du und Jesus. Dann funktioniert es. Der Heilige Geist ist ja dafür da. Jesus hat den Heiligen Geist nicht gesandt, dass wir ja, sagen können, wir haben den Heiligen Geist und so tun, also, sondern damit wir mit ihm zusammenarbeiten. Er will austeilen, er will, dass die Gnade, das Wort der Gnade, das Evangelium mit Heilungen, mit Zeichen und Wundern bestätigt wird. Er will, dass das Reich Satans zurückgedrängt wird, dass die Mächte der Finsternis zurückweichen und dass Dämonen ausgetrieben werden und dass die Leute in den Segensfluss hineinkommen, den er schon Abraham versprochen hat. Er hat gesagt, dass der Segen Abrahams zu den Nationen komme. Das ist der Grund. Nicht bloß zum Haus Israel, sondern zu allen Nationen soll der Segen Abrahams kommen in Jesus Christus. Und da muss die Gnade erst einmal richtig verstanden werden. Weil dieses Denken, wie die Juden damals hatten, ja, wir sind die und die anderen sowieso nicht, weil das sind nur die Hunde und das sind nur die Samariter und so weiter. Mit denen reden wir ja gar nicht. So verhalten sich oft Christen. Ja, der ist so der und der und da, das ist ja ganz so schlimmer. Gott möchte alle Menschen retten durch die Erkenntnis der Wahrheit, durch Glauben an Jesus Christus. Das ist das, was er will. Und Paulus fordert zum Beispiel den Timotheus auf, die Gnadengabe in ihm anzufachen. Ja, der Timotheus hatte schon die Gnadengabe, hat eine Berufung gehabt. Und er schreibt der Paulus, um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Da sehen wir, man kann diese Gnadengaben ja, schon fast auslöschen, zuschütten und dann muss es wieder angefacht werden, sagt hier der Paulus. Ja, auch so ein Mann wie der Timotheus, der wirklich ja, ein Berufener war und schon am Dienst war, auch er brauchte von Paulus wieder mal so einen kleinen Schubser, so einen Hinweis, hey, da ist eine Gnadengabe in dir durch den Heiligen Geist. Ich habe dir doch die Hände aufgelegt. Fach einmal wieder an, setz einmal das wieder frei. Komm, das ist ja da. Gnade ist da. Fach es an. Er soll diese Gnadengabe, die er hatte, das Lehren nicht vernachlässigen, schreibt der Paulus in Timotheus auch noch im ersten Brief. Er sagt hier, dies gebiete und lehre. Niemand verachte deine Jugend, vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch die Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Also der Timotheus sollte Fortschritte machen in seinem Glaubensleben und es soll für die anderen zum Zeugnis sein, es soll gesehen werden. Darum sagt er hier, vernachlässige diese Gnadengabe nicht. Ja, in dem Fall eben zu ermahnen, zu lehren, als Vorbild zu leben, vorlesen, weil damals hat nicht jeder lesen und schreiben können. Es war auch sehr wichtig, vorlesen, das, was der Paulus geschrieben hat oder was für Schriften das sie gehabt haben. Und ermahnen und lehren. Wichtige Sache, dass die Leute gelehrt werden. Wenn Christen falsch gelehrt werden, dann geht das in den Graben sozusagen. Ja, das funktioniert nicht. Es ist gerade so, wie wenn jemand ein Auto fährt, hat aber keine Ausbildung, keinen Führerschein, dann fährt er irgendwo einen Graben oder irgendwo einen anderen in den Kupflügel rein, weil er es nicht beherrscht, weil er nicht gelehrt worden ist, wie man so ein Auto fährt mit 200 PS oder so. Ne? Beispiel. Oder mit dem Fahrrad fahren. Wer es nicht kann, den wirft's. Also muss es lernen. Und so sollen wir Christen lernen. Weil wir gelehrt werden, können wir was lernen. Und wenn wir das Gelernte versuchen, in die Praxis umzusetzen, dann haben wir Learning by Doing. Ja, dann kann einmal auch was schief gehen. Aber wie gesagt, nicht hinfallen, nur stolpern, sagt der Herr. Und dann geht es wieder weiter. Dann lernen wir wieder weiter. Und dann werden wir von einem Sieg zum nächsten marschieren. Und so sollen die Christen in dieser Gnade reifen, in dieser Gnade stärker werden. Und dann sollen die Christen, jeder mit seiner Gnadengabe, die er von Gott empfangen hat, den anderen wiederum dienen, sagt der Petrus. 1. Petrus 14. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Also verschiedenartige Gnadengaben, der eine hat mehr das, der andere mehr jenes, und der eine kann das besser, und den anderen hat der Herr diese Gabe geschenkt. Und so sollen die Christen untereinander sich damit dienen, und dann kommt ja jeder vorwärts. Dann geht es aufwärts, dann wird es einfach besser. Und so ist es gedacht von Gott. Ja, und dafür gehört der Herr gelobt, und das wollen wir jetzt dann tun, wegen seiner herrlichen Gnade, die er uns mit Jesus geschenkt hat. Ja, das ist auch sehr, sehr biblisch, wenn ich jetzt noch zum Schluss lese, Epheser 1, 6 und 7. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Das ist immer schön. Ja, wir preisen die Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In Jesus hat er uns diese Gnade geschenkt. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Es ist doch eine wunderbare Aussage, die gefällt mir immer wieder. Deine Sünde ist vergeben, weil er dich begnadigt hat. Die sind ausgelöscht, die sind weggetan. Da gibt es gar nichts mehr zu erinnern, weil die Gnade hat alles weggetan. Du bist gerecht gesprochen, weil er es für dich getan hat. So, und da wollen wir den Herrn jetzt loben und preisen dafür. Deine Gnade genügt, Herr. Deine Gnade ist da. Deine Gnade ist reichlich vorhanden. Deine Gnade ist reichlich über uns ausgegossen. Deine Gnade ist uns geschenkt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du hast uns Gnade gebracht. Gnade ist der Problemlöser. Halleluja. Gnade ist gekommen. Gnade ist gekommen. Gnade ist uns geworden. Gnade ist erschienen. Heilbringend für uns Menschen. Danke, Jesus. Danke, Herr. Und ich setze sie jetzt frei. Jedem Einzelnen von uns. Ich setze diese Gnade jetzt frei. Diese überströmende Gnade. Die überströmende Gnade in Christus Jesus. Freigesetzt auf jeden Einzelnen von uns. Jeder empfängt jetzt aus der Fülle Christi. Jeder empfängt jetzt Gnade über Gnade. Gnade um Gnade. Jeder empfängt durch den Heiligen Geist. Setzt Gnadengaben frei. Wirkungen des Geistes. Wunderwerke. Heilungsgaben. Gaben der Heilungen. Frei. Und es wird angefacht. Was schon in uns gelegt ist, angefacht. In dem Namen des Herrn Jesus angefacht, dass es brennt, lichterloh brennt, das Feuer des Geistes, das verzehrende Feuer, das einen den anderen anzündet. Ja, das Brandstifter sein. Feuerlöscher werden entsorgt, die werden rausgeschmissen. Die sind Brandstifter und nicht Feuerlöscher. Halleluja, Ehre sei Gott. Danke, Jesus, für das Feuer des Heiligen Geistes.